Voll rein, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu der Folge 72 vom Voll rein Podcast.
Nicht 100 irgendetwas, wie der André zuerst gesagt hat.
Genau, es war wieder mal so eine Folge gewesen, wo wir zweimal haben müssen starten, weil ich es versaut habe. Genau, es ist doch nicht so in der Routine, wie wir amis meinen bei uns. Aber wie der Oskar amis so schön sagt, auf meinem oder bei meinem Gegenüber ist der Oskar heute Abend. Und darum auch ganz herzlich willkommen an meinen Co-Host.
Ich finde es immer lustig, wenn du Co-Host sagst.
Ja, aber auch. Wir nennen uns ja so auf LinkedIn, oder?
Genau, genau. Und auch von meiner Seite, schön sind wir da. Ich hoffe, es geht euch gut. Und André, ich hoffe, es geht dir gut. Du bist schön braun. Man sieht das Wetter. Ist gut gewesen die letzten zwei Tage?
Es ist wirklich... Also eben, ja, Betonung auf die letzten zwei Tage. Also es ist wirklich... Eigentlich ist der April für uns eine reine Katastrophe, weil... Ja, es ist zum Teil schon recht schwierig gewesen mit der Motivation jetzt. So in der letzten, im letzten Monat. Und dann, wenn das Wetter am wirklich auch noch, wenn es einfach runterpisst und du musst raus, dann denkst du so, Bro, also wirklich, ja, also, yeah,
lass mich
sein. Ich habe keine Lust, ich habe keine Lust, genau, ja. Ich weiss jetzt gar nicht, ist jetzt das schon deine Frage, wie es mir geht, oder soll ich jetzt gar meinen Wochenrückblick starten?
Erzähl von der Lauerz-Regatta, komm, fahr dort da.
Genau, ich frage dich dann nachher schon noch, wie es dir geht, keine Angst. Also, ja, wie gesagt, mir geht es gut. Ich bin wieder gesund. Man hört es vielleicht immer noch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das ganze Team hat Corona gehabt. Also wirklich, es hat ja fast letzte Woche eigentlich einen nach dem anderen flach gelegt. Und es hat zwar ja niemand mehr einen Test gemacht, aber schlussendlich sind die Symptome eigentlich ziemlich klar gewesen. Spielt eigentlich keine Rolle. Wir sind jetzt einfach mehrheitlich wieder gesund, parat für den ersten Weltcup, wo ja nächste Woche anfängt. Und zuerst haben wir aber eben noch so eine Testregatte gehabt in Lauerz. Das ist ja die Regatte vom Seeklub Zug. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast.
Das habe ich mitbekommen, dadurch, dass der Matthias Fernandes, der ja auch schon bei uns war, das auf Instagram gepostet hat, im Namen von ihrem Projektli 44 West.
Ja, genau. Jetzt ist es vielleicht noch ein Projekt, aber sehr bald ist es ein grosses Projekt. Genau, es ist so, alle meine ehemaligen Mitruderer, die mit mir angefangen haben, sind mittlerweile am Helfen dort und stellen für mich, also für mich, ja, Führungs- und Schlusszeichen, die ganze Regatta auf und müssen es dann Montag, Dienstag wieder abbauen. Ja, auf jeden Fall ist es recht schwierig gewesen für mich, weil ich eben mit der leichte Corona-Infektion wahrscheinlich Rennen gefahren bin und es war wirklich verdammt hart gewesen. Und für die einen, die sich jetzt unter euch gefragt haben, ja, wieso ist sein einer so schlecht gewesen, kann ich euch wirklich beruhigen. Ich bin zwei Stunden vorher schon ein Rennen gefahren, also ein internes Relationsrennen. Und dort sind wir eigentlich gut gewesen, aber nur weil alle vom ganzen Team halt einfach schlecht gewesen sind. also ja, das ist jetzt sehr böse gesagt, aber eben, dann fahrst du halt mit so Handicaps und wir sind dann trotzdem noch relativ gut unterwegs gewesen. Ich war im Zweier beim ersten Rennen, weil der Raffi seinen Fuß verstaucht hat beim Fußballspielen, klassische Ruderer. Und darum dürfen oder müssen im Zweier aushelfen, wie man es auch immer sagen will. Und dann nachher leider, mein einer ist... Ja, dort hatte ich dann nicht mehr so viel übrig gehabt. Und ist dementsprechend auch bin ich von Leuten geschlagen worden, wo wirklich eben, wenn du auf nationaler Ebene startest, kannst du eigentlich nur verlieren. Weil, ja, einer ist einmal der Martino Goretti, der ist Lichtgewichts-Einer-Weltmeister geworden, 2019, glaube ich. Mhm. Und der ist jetzt mittlerweile Trainer in der Schweiz. Also er ist früher bei Italien gestartet. Und ist jetzt Trainer in der Schweiz und fährt einfach so als Spass noch Rennen. Und er hat sich halt wirklich gerade einen sehr guten Zeitpunkt ausgesucht, um mich nochmal zeigen, wer, wer der Weltmeister ist im Lichten, einer. Ja. Und nachher, ja, ist dann, ja, ist eigentlich, ist okay gewesen, es sind Testrennen und für die Leute, die wissen, wie wir trainieren und wie wir zu weg sind, die können es einordnen. Ja, und die anderen denken jetzt halt bis am ersten Weltcup, dass es schlecht gewesen ist, aber ja.
Genau, das wäre nämlich gerade meine Anschlussfrage gewesen. Es sind ja gestern Selektionen rausgekommen, also nicht Selektionen, sondern das Teilnehmerfeld vom ersten Weltcup in Zagreb. Und voll, ja. Man muss sagen, bescheiden, oder? Also bescheiden bestückt. Wie genau, wir beide.
Also, wirklich super. Jetzt hast du mich gerade wirklich draus gebracht. Was immer. Ah, genau. Bei den Entries, also bei den meinen Gegnern von nächsten Woche, vom ersten Weltcup. Ich starte im leichten Einer. Und es ist aber überall so, in allen Kategorien, dass eigentlich nicht wirklich viele Nationen dabei sind. Und das regt mich wirklich auf. Rudern hat sonst schon so wenig Wettkampf. Und sie bringen jetzt nicht mal auf die Reihe ein Weltcup von drei. Weißt du, es sind nur drei.
Mhm.
Einer von drei so zu machen, dass einigermaßen viele Nationen kommen. Also es ist nicht attraktiv. Und du hast irgendwie so, weißt du, so eben, keine Ahnung, Schweiz und Österreich und dann hat es sich schon mit den guten Nationen, weißt du, also wirklich alle Topshots, die fehlen, Italien, mhm. Deutschland, Frankreich, GB, alle nicht rum. Und ja, es ist zwar cool, weil du kannst eventuell eine Medaille holen, aber was bringt dir das für später, weil du weißt, 90% ist gar noch nicht rum.
Mhm.
Und ich verstehe einfach nicht, wieso sich die nicht mal den Arsch aufreissen, um das attraktiver zu machen. Also, muss ich wirklich sagen, haben wir im Team diskutiert, es ist schade, dass so wenig Boote sind, eben zum Beispiel im Frauendoppelvierer sind
nur zwei Boote, gell, ja. Habe ich gesehen, Schweiz und Ukraine.
Schweiz und Ukraine. Und jetzt fahren unsere Frauen, unsere schweren Frauen noch Doppelzweier zusätzlich, damit sie noch eine andere Aufgabe haben, sozusagen. Und bei mir im leichten Einer ist halt der Vorteil, du brauchst nur einen. Das heisst, die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Boote sind, ist grösser, weil halt auch kleine Nationen, die nicht viele Leute im Kader haben, schicken dann meistens einen Einer. Und ich habe jetzt eigentlich noch mehr oder weniger viel Boote. Das sind 15 Boote, die nächste Woche gegen mich fahren werden. Aber eben, da hat es auch dreimal Türkei drunter oder dreimal Österreich. Die machen wahrscheinlich noch so ein bisschen interne Ausscheidungsrennen für die EM dann.
Mhm.
Und sonst von den Gegnern kann ich sagen, es hat sicher zwei, drei, die mir bekannt vorkommen, wie zum Beispiel der Algerier, der Boudina, der Sidi Ali Boudina. Der war auch an der WM gewesen, ist dann zum Glück eingegangen. Dann der Reiko Hrvat, den konnte ich an der EM schlagen. Und er hat mich dann aber an der WM geschlagen. Gut, an der WM habe ich ihn auch einmal geschlagen. Aber dann im Finale konnte ich ihn wie gar nicht mehr schlagen. Also,
ja, kennen wir ja die Geschichte.
Genau, die kennen wir, die Geschichte. Und sonst, also es hat ein paar drunter, die durchaus sehr schnell sein könnten. Aber ich habe alles von dem Feld schon mal geschlagen. Also von dem her, auf dem Papier darf ich durchaus zuversichtlich sein.
Ja, und nach letzter Woche musst du ja sowieso sagen, du gewinnst jetzt. Also, oder du gehst zum Gewinnen. Das haben wir ja so bestimmt.
Stimmt, genau. Eben, wenn ihr den letzten Podcast nicht gehört habt, dort haben wir die Schweizer Mentalität oder die Schweizer Sportmentalität besprochen. Und wir haben dann gesagt, oder der Oski hat dann mich beauftragt, dass ich da vor der Weltcup-Bühne muss herstehen und mit einem, mit einer deutschen Zuversicht präsentieren, dass ich eine Medaille holen werde. Und das werde ich machen.
Sehr gut. Ihr habt es zuerst im Vollinen-Podcast gehört.
Genau. Ich kann nur noch verlieren. Aber nein. Und sonst, ja, was kann ich noch vielleicht sagen? Ich glaube, unser Team, allgemein Schweiz, hat sehr fest trainiert im Winter. Wir trainieren auch diese Woche noch verdammt hart. Also darum denke ich, wie ich weiß nicht, du weißt, was Taperen ist, oder?
Ja, genau. Wenn man sich vorbereitet, indem man das Trainingspensum reduziert.
Genau, wir sind definitiv noch nicht am Taperen. Und ich frage mich dann wirklich, wie fit ich nächste Woche an der Startlinie sein werde. Und weiss aber auch, eben, dass wir sehr viel trainiert haben. Und jetzt auch in dieser Woche fahren wir mega viel schon Renntrainings. Zum Beispiel heute haben wir irgendwie 20 Mal den Start, also 20 Mal 250 Meter vom Start gemacht. Und das ist so, eigentlich hast du es schon lange gesehen und du denkst so, du kannst es. Aber du machst es dann einfach nochmal 10 Mal. Und dann bist du so dann an der Startlinie am Rennen, am Weltcup und denkst so, Bro, ich habe das 20 Mal gemacht. Also weißt du, das ist eigentlich easy.
Mhm.
Genau. Und eben, sind alle wieder gesund. Die einen oder anderen sind sich noch ein bisschen am Erholen. Vielleicht zähle ich auch noch ein bisschen dazu. Keine Ahnung, ich fühle mich aber gut. Und ich würde sagen, es gibt sicher die ein oder andere Medaille. Wenn nicht sogar ein Sieg, sei, ist dahingestellt wo. Und was man aber eben beachten muss, ist, dass man nach dem Wochenende noch nicht zu grosse Schlüsse ziehen darf, weil eben viele Nationen gar nicht rum sind. Und von dem her, ja, ist es sicher eine gute Gelegenheit, um sich mal international messen auf einem ersten Level, aber der echte Gradmesser, der wird sicher dann an der EM in einem Monat kommen, ja, voll.
Sehr gut.
Und,
das ganze ja, Ruder-Update haben wir bekommen da, ja.
Genau, und es hat ja auch einen Grund. Ich weiß nicht, das müssten wir vielleicht, bevor ich dich frage, wie es dir geht, Oski, müssten wir das noch schnell sagen. Das Format ja. Der heutigen Folge.
Aha. Ja, da haben wir entschieden, heute machen wir einfach ein bisschen mehr Laber-Podcast. Scheiß auf Top 3, scheiß auf Hauptthema. Es gibt mega viele kleine Geschichten, die aber nicht genug gross wären für das Top 3. Und irgendwie haben wir eigentlich ein gescheites Hauptthema gefunden und haben gesagt, komm, heute einfach mal labern, wie wir es schon lange nicht mehr gemacht haben. Und,
ja, genau.
Dann kann ja eben der andere erzählen, wie es im Ruder läuft, ohne dass ich ihn unterbreche.
Genau, ich würde es nämlich viel öfters machen, aber da ich weiss, dass es ja in diesem Podcast nicht nur um mich geht und wir eben meistens wirklich spannendere Themen haben, muss ich mich auch ein bisschen zurückgeben. Und jetzt endlich, Oski, darf ich dich fragen, wie geht es dir, mein Lieber?
Mir geht es super. Mir geht es wirklich gut, nein, muss ich wirklich sagen. Und ich muss ganz schnell eine Bezugnahme machen zur letzten Folge. Zur letzten Folge, so. Und zwar hat einer von unseren treuesten Hörer, der Fabian, der immer wieder mal gute Inputs liefert, uns bestätigt, und zwar auch mit gefährlichem Halbwissen, aber er ist Parasportler und entsprechend glaube ich ihm das jetzt einfach, dass es wirklich so ist, dass blinde Schützen mit Sound schiessen, also mit einer Soundfrequenz, die sich verändert. Das okay. Haben wir also richtig angenommen.
Also du hast es richtig angenommen und ich habe es im Podcast gesagt, muss man ehrlich sein.
Ja, wir klären das jetzt einfach zusammen. Und
okay.
André, etwas anderes. Ich habe diese Woche eine schlaflose Nacht gehabt, weil ich einfach zu viel Koffein konsumiert habe, wie der Double, wo ich bin. Und entsprechend bin ich dann wach gelegen. Und dann hat der Kopf einfach kreisen und ich habe so einfach überlegen. Mhm. Und dann ist mir irgendwie aus irgendeinem Grund in den Sinn gekommen, dass ich eigentlich vor über 10 Jahren auch mal wollte ins Rudertraining gehen.
Und das, also wirklich?
Ja, und dass ich nicht also, gegangen bin.
Vor 10 Jahren sind wir ja zusammen in der Schule gewesen, oder?
Ja, in dem Fall noch länger her.
Ah, das war dort, wo Kanti auch Ruderkurs
genau.
Gemacht hat, oder?
Genau. Und dann bin ich aber nicht gegangen. Und in irgendeinem Paralleluniversum bin ich aber ins Training und vielleicht fahren wir in diesem Paralleluniversum zusammen.
Oh, stell dir vor.
Zusammen. Und dann habe ich aber überlegt, nein, wahrscheinlich nicht, weil ich habe im Gegensatz zu dir gar nicht den Biss so zum Rudern, weil mich würde es, glaube ich, massiv anschiessen. Und ich bin einfach nicht so der Ausdauersportler. Und dann, das hat mich dann weitergeführt zu etwas anderem, okay. Wo ich so gedacht habe, man müsste mal für eine Folge vorbereiten, in welcher Sportart würdest du mich schlagen und in welcher Sportart würde ich dich schlagen.
Und dann, ja, dann könnte das man das wirklich so, eine gute Idee. Das ist dir in Sinn gekommen, wenn du nicht kannst schlafen kannst.
Ja, unter anderem natürlich, aber...
Okay, sehr aber geil.
Mein Vorschlag für das ist, wir picken uns ein paar Sportarten aus und dann können wir ja ein paar Sachen auch challengen. Dann können wir je nachdem auch das mal auf die Probe stellen. Dann schauen, wer dann wirklich besser ist in dieser Sportart.
Safe. Also, mir fallen gerade ein paar ein. Also, ich bin jetzt mehr am Überlegen, wo du mich könntest schlagen.
Ja, aber wollen wir es jetzt schon vorwegnehmen?
Nein, das ist gut. Ich finde, das ist ein guter Teaser gewesen.
Ja.
Safe.
Ich habe nämlich auch ein paar im Kopf, wo ich ziemlich sicher bin, dass ich dich schlagen will. Und ein paar, wo ich ganz sicher bin, dass ich Herd auf den Latz bekommen. Also von dem her.
So wie früher damals in der Schule hat Oskar noch ein Box-Battle gegen mich machen. Weil, ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Am Anfang, wo wir zusammen in der Schule sind, in der Kante, hat er noch das Gefühl gehabt, er könnte mich verhauen.
Ja, dort sind wir auch körperlich noch nicht so weit auseinander gewesen.
Ja, und meine Stimmlage war etwa noch 10 Oktaven höher gewesen. Ja, auf jeden Fall lustige Storys, wie wir damals früher diskutiert haben, wer könnte schlagen. Und
in dem Fall wörtlich.
Ja, safe, genau. Und sonst so sportlich?
Gym. Viel am Joggen, viel am Squashen, viel im Gym. Es läuft eigentlich wieder. Nach meiner Corona-Infektion. Nein, ich weiß ja nicht, ob ich Corona hatte, aber ich bin auch ein paar Tage flach gelegen.
Stimmt, ja.
Entsprechend, ja, eigentlich relativ happy, was da so geht.
Ja. Sehr gut.
André, ich habe gesagt, gehen wir mal durch all die Themen, die wir vorbereitet haben, all die kleinen Geschichten. Und jetzt rein von der Logik her müssten wir eigentlich mit einem Artikel über Hypnose im Sport anfangen, weil sich das auf das Thema von letzter Woche bezieht.
Voll.
Wo diese Woche in der NZZ erschienen ist, wo ein ehemaliger Nazi-Goalie im Unihockey über seine Erfahrungen mit Hypnotherapie geredet hat. Und ich habe das eigentlich recht ein spannendes Thema gefunden, weil es dort schlussendlich vor allem um die mentale Stärke gegangen ist.
Mhm.
Und ich nehme an, du hast den auch gelesen, oder?
Ich habe ihn überflogen. Aber ich kann natürlich meinen eigenen Senf dazugeben, weil, wenn ich dir letztes Mal schon erzählt habe.
Off the record, ja.
Genau, off the record. Habe ich jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um zu überlegen, ob ich das erzählen soll oder nicht. Ja, es hat jetzt mich dazu, also ich habe mich dazu entschieden, das zu sagen. Es ist überhaupt nicht schlimm. Wir denken jetzt, oh mein Gott, was kommt jetzt dazu? Nein, es geht darum, dass ich auch in der Sporthypnose war. Und zwar letzte Woche oder vor 2 Wochen. Und darum kann ich sicher auch meine Sachen dazu sagen. Ich habe mittlerweile sicher ein Bild davon. Was ich davon halte, kann ich euch natürlich auch sagen. Und zuerst vielleicht mal zum Artikel. Das ist ein Unihockey-Goalie, hast du gesagt.
Ja, genau. Und was ich spannend gefunden habe, eben, sie haben ein bisschen erklärt, was ist der Unterschied zwischen Hypnose und Hypnotherapie. Weil, wo du mir letzte Woche erzählt hast, dass du das machst, hast du das Beispiel gebracht, wo du gesagt hast, hey, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, sie hat mich unter Kontrolle oder was auch immer, so quasi wie man sich Hypnose vorstellt. Also im Artikel schreiben sie darüber, wie man sich Hypnose normalerweise vorstellt. Das heisst, irgendjemand hypnotisiert dich und dann plötzlich stört er dich und sagt, jetzt gackere wie ein Huhn und du machst das. Und du hast gesagt, hey, das habe ich gar nicht erlebt. Und dann ist eben in dem Artikel gestanden, Hypnotherapie ist ja bewusst so, dass man immer selbstbestimmt ist.
Ja.
Dass man immer selber kann zu jedem Moment sagen, okay, jetzt Abbruch.
Ja.
Also quasi Kontrolle ist immer noch beim Hypnotisierten, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und was wichtig ist, oder was so Quintessenz ist von dem Ganzen, ist, dass man ja positive Assoziationen macht oder kreiert. Und versucht, einen Trance-Zustand zu kreieren, was viele halt als Tunnelblick oder Flow oder wie auch immer kennen.
Mhm.
Und das habe ich eigentlich relativ spannend gefunden. Du hast gesagt, du hast mir letzte Woche erzählt, du hast die Erfahrung ja auch gemacht.
Voll. Zuerst muss ich vielleicht ganz kurz korrigieren. Ich bin einig gewesen, das ist eine wirklich mehrstündige Session. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es wieder machen werde, weil du kannst natürlich das so machen, dass man das einmal macht, eben mit einer langen Session, wenn du so ein bestimmte Problemverknüpfungen, sage ich jetzt mal, im Unterbewusstsein willst lösen und neu verknüpfen, dann kann es theoretisch sein, dass es nach einmal schon geklappt hat. Mhm. Das heisst, es braucht nicht mehr weitere Therapie-Termine. Und du könntest nachher auch noch Selbsthypnose anwenden, dass du eben so eine gewisse Art von Routine, wie hast du gesagt, Hypotherapie?
Hypnotherapie.
Hypnotherapie. Dass du dann das wie dir selber auch ein bisschen aneignest. Und genau, bei mir ist es eben ist wirklich schon auch eher intensiv gewesen, die Session, oder sagen wir mal die 4 Stunden, wo ich dort war. Und ich bin dann eben ein bisschen, muss ich ehrlich sein, ein bisschen enttäuscht rausgelaufen, weil ich eben, glaube ich, den Begriff Hypnose völlig falsch verstanden habe. Ich habe mir wirklich vorgestellt, eben wie du gesagt hast, ja, der Dude kann mir dann sagen, ja, mach einen Handstand und ich höre den Handstand, also ich höre nicht auf mit dem Handstand, bis er es sagt. Mhm. Und das ist einfach schon eben das komplette Gegenteil gewesen. Ich habe alles wirklich bewusst wahrgenommen. Was mir aber jetzt im Nachhinein klar geworden ist, ist, dass ich auf den Ursprung von meinen Problemen gedanklich gestossen bin, mhm. wo ich sonst nie drauf gekommen wäre, weil ich einfach, ich habe nichts anderes zu tun gehabt, als meine Gedanken und meine Gefühle wahrzunehmen. Mhm. Also, weil normalerweise ist man immer zu schnell abgelenkt oder man schläft ein oder ich weiß auch nicht, es kommt einfach nie so lange dazu, dass man so lange Zeit hat, um mal wirklich ganz, ganz tief reinzuhören. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ist so ein bisschen die Quintessenz vom Ganzen. Oder zumindest jetzt bei mir. Ich habe wirklich schlussendlich herausgefunden, auf was das Problem, das ich habe, beruht. Mhm. Das ist eine Szene aus der Kindheit. Und ich wäre nie drauf gekommen, wenn ich jetzt einfach irgendwie am Mittag aufs Sofa gelegen wäre und versucht hätte, das Problem zu lösen. Und darum habe ich schon das Gefühl, dass es in einem gewissen Sinn etwas gebraucht hat. Mhm. Wo ich aber nicht ganz davon überzeugt bin, und das ist jetzt wieder meine persönliche Erfahrung und Meinung, ist, dass ich die Verknüpfungen, wo ich jetzt, oder die negativen Verknüpfungen im Unterbewusstsein, die wir eigentlich wollen lösen und neu verknüpfen, da muss ich sagen, müsste ich vielleicht nochmal vorbeigehen oder mich selber trainieren im Sinne von, ich bin eher ein, ich weiß nicht, ob du das würdest bestätigen, aber emotionsloserer Mensch. Nicht emotionslos, aber...
Du zeigst Emotionen nicht unbedingt, ja.
Genau, zum Beispiel, ich hatte jetzt im letzten Jahr tausende Gründe gehabt zum Brüllen, wenn es ums Rudern geht. Und ich bin mir sicher, viele Leute hätten gebrüllt und dann wäre es vorbei gewesen oder ein bisschen besser gewesen. Und ich habe in keinem einzigen Moment können heulen. Mhm. Obwohl ich mich so gefühlt habe. Und ich hatte ein Gefühl gehabt, während der Hypnotherapie ist mir das ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass ich mir die Emotionen und die Gefühle nicht so gut habe vorstellen können und ich darum gar nicht so weit gekommen bin, wie man eigentlich hätte kommen können, wenn man jetzt einen sehr emotionalen, kreativen, gedanklich explosiver Mensch ist, oder?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und das sagen sie ja eigentlich im Artikel auch. Und was ich aber interessant gefunden habe, war, dass der Unihockey-Goalie gesagt hat, du schaffst durch die Hypnotherapie, wenn du das eben zulässt, irgendwo durch, die Verknüpfungen, die du angesprochen hast, zu überwinden. Und das, nicht nur durch jemand anders, sondern wirklich durch dich selber. Und dadurch, dass du quasi wie so eine Routine durchlebst oder du quasi weißt, wie du mit dem musst umgehen musst. Und das habe ich eigentlich schon noch interessant gefunden. Und darum weiss ich eben nicht, ob du vielleicht noch mehr brauchst oder nicht. Aber das hängt ja natürlich eh von dir ab.
Aber ich würde sagen, ja, safe, ich müsste sicher noch mal vorbeigehen. Und eben, was ich vielleicht noch zum etwas aufgreifen, was du gesagt hast, es hängt immer von einem selber ab. Es ist nur so, dass die hypnotisierende Person, die tut dir eigentlich nur sozusagen das Tor zu deinem Unterbewusstsein öffnen. Aber alles andere, wie tief du dort reingehst und wie gut du dort reinkommst und was du findest, das hängt alles von dir selber ab. Und darum habe ich eben das Gefühl, könnte durchaus ich da ein Faktor sein, der nicht so gut angesprungen ist drauf. Mhm. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl, du wärst gut hypnotisiert? Also, sporthypnotisierbar?
Boah, du stellst eher, Fragen. Oder? Ja, eher wahrscheinlich, aber... André, meinst du, Kiffen hilft? Will, ich mache jetzt einfach einen Sprung. Ich mache jetzt okay, einfach einen Sprung.
Du willst ablenken vom Thema?
Nein, ich will zu einem anderen Thema kommen.
Okay,
Kiffen, meinst du das, das lässt dich näher ans Unterbewusstsein kommen? Das ist einfach so, nicht mal also, in einem sportlichen Kontext. Meinst du, das hilft?
Ich habe echt zu wenig gekifft, um das zu behaupten, dass ich da irgendeine Ahnung davon hätte. Aber wenn ich's ja, es ist eine Droge, von dem her, ja, safe. Also, ich habe das Gefühl, ja.
Ja. Wieso spreche ich Kiffen an? Wir haben diese Woche auch erfahren, dass die NBA ab jetzt keine Dopingkontrolle bezüglich Kiffen mehr macht. Also bezüglich Marihuana, / THC. Das heisst, Basketballer dürfen jetzt, wenn sie wollen, einfach kiffen.
Crazy. Ist irgendwie nicht so, kann man sich nicht so gut vorstellen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das eben bei uns ja wirklich noch eben zu einem Dopingfall führt, wie wir irgendwie vor zwei oder in der letzten
Folge
besprochen haben. Ja. Genau. Es ist ja allgemein so, dass in den USA ist in gewissen Bundesstaaten vollkommen legalisiert wurde, oder ist es überall?
In den meisten ist es, glaube ich, mittlerweile legal. Und das ist auch ein bisschen, was die NBA angesprochen hat. Sie haben gesagt, ja gut, wenn es in der Gesellschaft erlaubt ist, oder wenn es quasi rechtlich erlaubt ist, wieso sollten wir das verbieten? Was ich lustig finde in dem Fall, ist, dass es ja aus dem US-Sport relativ bekannt ist, dass Sportler regelmäßig kiffen, ja. Weil halt einfach die Belastung viel höher ist durch einerseits viel mehr Spiel, also durch die Anzahl Spiele, die sie haben im Vergleich zu einer europäischen Liga, plus die Reisestrapazen. Und also was ich weiss, jetzt im konkreten Fall von der NBA ist es vorher schon so gewesen, dass man nicht gesperrt worden ist wegen Kiffen, sondern man hat einfach einen Geldbuß bekommen. Da ist unter anderem mal auch, glaube ich, der Thabo Sefolosha, der ja in der NBA gespielt hat, der Schweizer, bestraft worden. Aber ich glaube, das sind so Peanuts-Beträge für sie. Und jetzt ist es halt einfach so quasi formell aufgehoben worden, dass man nicht darf kiffen. Dass man darf kiffen, so, sorry.
Ja, ja, ich finde es eigentlich voll okay, weil ich sehe echt keinen Vorteil in dem, außer vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die durch das aufgepusht werden. Ich sehe mehr das Problem, dass die ganze Zeit so viel rauchen. Also weißt,
für die Lunge meinst du?
Für die Lunge und ja, ich, also klar, Basketballer brauchen nicht so ein Ausdauerleistungsvermögen wie jetzt zum Beispiel Ruderer.
Meinst du? Es ist ein rechte Stop-and-Go-Sportart, also...
Ja, safe, aber du siehst auch, es tun sicher auch mehr Fußballer rauchen als Ruderer, nicht?
Puh, gute Frage. Dort hätten wir auch noch mal ein Thema gehabt, eigentlich, diese Woche. Wir haben ja herausgefunden, dass Fußballer mittlerweile alle gefühlt snus-süchtig sind.
Ja,
wenn genau, wir schon bei Tabakprodukten sind, aber das ist ein anderes Thema.
Snus ist ganz ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich wirklich das Gefühl, es ist sicher nicht gut für die Lunge von den Basketballer.
Ja.
Aber das muss schlussendlich jeder selber entscheiden und ich glaube, ja, die sind schon genug professionell und haben auch ihre Leistungstests, die sie machen müssen.
Eben, ja.
Und ab und zu mal... Ja,
eine Gügel.
Ein bisschen Rauch in der Lunge, ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber ich persönlich würde es jetzt trotzdem nicht riskieren, weil, keine Ahnung, unsere Lunge, also ich kann halt nur vom Ruder reden, ist halt schon neben dem Herz das A und das O. Und ja, aber ja, lustig, dass das erlebt worden ist.
Ja, und also weißt du, ich bin wirklich der Meinung, die... Basketballer werden wahrscheinlich in einem professionellen Umfeld das kontrolliert machen, einigermaßen. Beziehungsweise einigermaßen kontrolliert sie durch ihre Teams. Das heisst, es wird wahrscheinlich schon ein paar Missbrauchfälle geben, aber ich glaube, in den allermeisten Fällen wird es wahrscheinlich wirklich mehr so ein Casual-Ding sein oder ein Schmerzmittel oder wie auch immer. Und entsprechend, ja, sehe ich es eigentlich auch nicht unbedingt als negative Entwicklung an. Aber ja, Gut. Genau. Anderes Thema. Frage
an dich, und zwar an dich speziell, weil du mega viel über das Thema weißt, und dann sind wir auch schon bei der Formel 1. Und zwar habe ich heute ein Video gesehen, das ist jetzt wirklich eine Frage, die nicht im Runbook steht, du musst gar nicht so aufs Runbook schauen.
Ich warte, darf ich raten, was es ist?
Ja, sag.
Alonso und Taylor Swift.
Ja, was ist das?
Alter, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach zu lang zwischen dem letzten Rennen und dem Rennen, das das Wochenende stattfindet.
Bro, was soll das?
Dass jetzt einfach irgendwelche Gerüchte aufgekommen sind, dass der Alonso scheinbar mit Taylor Swift zusammen ist.
Aber er hat doch Kind und Family, nicht?
Nein, der ist ein ewiger Junggeselle. Der wechselt seine Freundin alle 2-3 Jahre. Und er ist, glaube ich, erst vor 3 Wochen offiziell Single geworden. Und jetzt sind auch die Gerüchte aufgepoppt, dass er mit der Taylor Swift zusammen ist. Frag mich nicht, wieso. Aber ich habe es lustig gefunden. Es ist so ein Crossover, das ich nicht erwartet habe.
Also ich habe so gesehen, das Video, wie der Journalist, ich glaube sogar der Will Buxton,
ihn gefragt hat.
Und ich so, hä, um was geht es überhaupt? Und nachher lese ich so einfach Hashtag Taylor Swift. Und ich so, Bro, habt ihr nichts Besseres zu tun? Ohne Scheiß jetzt.
Ja.
Und ja, dann habe ich gedacht, ich muss den Experten fragen, aber eben, du weißt in dem Fall auch nicht mehr.
Nein, ich weiß wirklich nicht mehr. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Etwas anderes, was aber auch im Zusammenhang mit der Formel 1 steht, ist, dass eventuell, scheinbar, am Lewis Hamilton seinen ersten Weltmeistertitel aberkannt wird.
Das muss man auch nochmal erklären, weil von dem ist ja eigentlich jetzt, hast du nie etwas gehört in dieser ganzen Zeit, wo er alle anderen 6 geholt hat. Wieso kommt jetzt das plötzlich auf und um was geht es genau?
Also da ist auch wieder Alonso irgendwie beteiligt, aber da müssen wir einen riesen Zeitsprung machen. Das war vor 15 Jahren, 2008. Und dort hat zum ersten Mal ein Nachtrennen stattgefunden in Singapur. Mittlerweile ein moderner Klassiker, würde ich fast behaupten. Und dort ist Lewis Hamilton und Felipe Massa, oder sie sind im Kampf um die WM gewesen. Und es ist die viertletzte Runde von der WM. Und irgendwie ist es zur Situation gekommen, dass der Alonso in dem Singapur-Rennen von relativ weit hinten gestartet ist. Aber seine Ingenieure haben gemerkt, okay, wenn es jetzt einen Crash gibt und ein Safety Car, dann gibt es eine relativ hohe Chance, dass er das Rennen gewinnt. Und dann haben sie seinen Teamkollegen angeordnet, krach einfach in die Wand und löst einen Safety Car aus.
Oh mein Gott.
Also schon mal ein riesen Skandal.
Yeah.
Und er hat das Rennen dann effektiv gewonnen. Und dann haben alle gedacht, boah, riesen Zufall, dass er gewonnen hat, aber ja, eben ein Zufall. Ein bisschen später, oder ein Jahr später, ist dann rausgekommen, dass es eben kein Zufall war, dass der andere in die Wand gekracht ist. Er hat nämlich Renault, und dort ist nämlich der Alonso damals gefahren, angezeigt und hat gesagt, hey, Leute, die haben mich gezwungen, praktisch, um meinen Sitz zu behalten, in die Wand reinzukrachen. Und weil sie ihn dann eben trotzdem rausgeschmissen haben, hat er ausgepackt. Und in diesem Rennen ist es eben dann zur Situation gekommen, dass Boxenstopps völlig random gewesen sind. Das heisst, die Teams haben viel früher müssen stoppen, als sie gedacht haben, oder viel später, als sie gedacht haben. Und beim Felipe Massa, der eben damals um die WM mitgekämpft hat, ist es zu einem kleinen Malheur gekommen. Und zwar haben sie den Tankschlauch, weil früher hat man noch tanken durften, im Auto lassen stecken, und er ist mit dem Tankschlauch losgefahren, hat dann eine Strafe bekommen, ist dann zurückversetzt worden und so weiter und so fort. Und hat eben nachher die WM schlussendlich, also er hat keinen Punkt geholt in dem Rennen und hat die WM schlussendlich wegen einem Punkt verloren. Auch sehr eine dramatische Geschichte, könnte man auch mal drüber reden, weil das ist nämlich in der allerletzten Kurve vom letzten Rennen passiert. Aber
okay, fuck, ja.
Was jetzt rausgekommen ist, war, dass die damaligen Formel 1-Boss schon kurz nach dem Rennen Bescheid gewusst haben, dass das effektiv kein Zufall war, dass der andere in der Wand gelandet ist. Und eigentlich hätte man dann müssen das Rennen annullieren bzw. halt einfach nicht werten, was wiederum der Massa zum Weltmeister gemacht hätte. Und jetzt hat sich jetzt hat eben der ehemalige Formel 1 Boss Bernie Ecclestone das vor einem Monat oder so knapp gesagt, ich habe gewusst, dass das kein Zufall ist. Aber wir wollten keinen grösseren Skandal auslösen. Und ich meine, André, wie bitter ist das, wenn du weißt, dass dir ein Formel 1-Titel geklaut wurde, weil einfach jemand sich nicht getraut hat, etwas zu sagen?
Heftig. Ja, also ich bin die ganze Zeit so ein bisschen am Lächeln, weil die Story ist sehr amüsant. Vor allem eben, dass du einen wirklich kannst zwingen, in eine Wand reinzufahren. Und mich nimmt das Wunder, wie denn das ausgesehen hat. Also hat das wirklich einfach so ausgesehen, als hätte er einen mega dummen Fehler gemacht. Mhm. Oder hat es dann noch einigermaßen schlau angestellt, dass es wirklich so ausgesehen, als wäre es einfach ein möglicher Fahrerfehler.
Ja, also es hat wirklich so ausgesehen wie ein normaler Unfall halt in der Formel 1, wie er halt immer wieder passiert. Okay, krass. Also, es ist wirklich krass.
Scheiße. Und ja, also, aber das Ding ist ja, das muss ja jetzt sozusagen verjährt sein, nicht? Weil du kannst ja nicht nach so vielen Jahren das plötzlich wieder vorholen und dann sagen, hey, dem muss ein Titel aberkannt werden. Also, eigentlich finde ich ja schon, bin ich für Fairness und das müssen wir irgendwie noch in einer Art und Weise können bestrafen, aber der Hamilton selber hat ja eigentlich nichts dafür. Also, er hat es ja nicht aktiv beeinflusst. Mhm. Und darum finde ich, ihm jetzt den Titel wegzunehmen, wäre ein bisschen zu viel.
Ja, also ich glaube, das ist auch die Meinung der Experten. Also grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass das nicht durchgeht. Aber die Geschichte ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend.
Das könntest du verfilmen, unglaublich. Ja.
Das könntest du verfilmen. Es gibt auch relativ gute Dokus darüber. Ich habe einen Link sogar, glaube ich, ins Runbook gepackt. Den können wir nachher auch in die Shownotes tun, falls euch das interessiert. Das ist ein, glaube ich, 15-minütiges YouTube-Video, das das super gut erklärt. Und ja, das ist eine lustige Geschichte aus der Formel 1. Oder eine lustige, tragische Geschichte eigentlich aus der Formel 1. Und wenn wir bei Formel 1 sind, hast du mitbekommen, dass es ein deutsches Blatt oder eine deutsche Zeitung gegeben hat, wo ein KI-Interview von Michael Schumacher rausgegeben hat?
Also das ist ein mit künstlicher Intelligenz erstelltes Interview.
Ja. Und die haben...
Das habe ich nicht mitbekommen und... Das klingt sehr asozial irgendwie, außer sie hätten es wirklich auf eine, wie sagst du, seriöse Art und Weise können machen.
Nein, oder? Es ist halt so ein Boulevardblatt, das heisst Aktuelle. Ja. Und die Chefredakteurin ist mittlerweile auch gespickt worden wegen dem. Also verständlicherweise, weil ich meine, man weiss ja, Michael Sorry. Schumacher oder zumindest die Familie legt ja höheren Wert auf seine Privatsphäre und dann einfach so ein KI-Interview zu machen, schon ein bisschen unter aller Sau.
What the fuck? Und was ist denn dort drin gestanden?
Ja, ich weiss nicht mal den Inhalt. Es ist einfach ein Shitstorm losgegangen. Aber weißt du, an was hat mich das erinnert?
Nein.
Wir haben doch vor ein paar Wochen auch mal mit KI experimentiert.
Ja, voll.
Und jetzt hoffe ich, kackt das Ding nicht ab. Das Mikro, weil jetzt mal, wenn
wir sehen. Oh nein, du hast etwas vorbereitet.
Nein, das habe ich dir sogar schon mal geschickt.
Ah, ja, sehr geil.
Jedes Mal, wenn wir das Handy zu nahe ans Mikro haben, dann rauscht es. Darum hoffe ich, das passiert jetzt nicht. Aber ich lasse mal etwas ab und hoffe, man hört es gut. Weil wir haben eben mal mit so einem Stimm-Tool rumgespielt. Und jetzt hören wir mal einfach rein.
I'm the best driver in Formula One history and I listen to Follini and love Lewis Hamilton.
Also wir sind genau so ein Schundblatt, Mann.
Aber den anderen musst du auch noch ablassen.
Ah, warte, den anderen habe ich
auch noch. Den finde ich fast noch besser.
Warte, eine Sekunde.
Voline is the best sports podcast in the world and I, Roger Federer, am proud to say that I'm a regular listener.
Jawohl, den habe ich wirklich meiner Mutter geschickt. Und sie so, ja, träum weiter. Und ich habe es einfach so lustig gefunden, weil, keine Ahnung, man könnte es wirklich, also wenn man nicht weiss, dass es künstliche Intelligenz gibt oder so Softwares gibt, die das können, es ist fucking echt, Mann. Und ich bin echt gespannt, was da, das wäre auch eigentlich noch ein gutes Thema, wie tut künstliche Intelligenz die Sportwelt beeinflussen.
Mhm. Nehmen wir auf die Ideenliste, ja.
Aber eben sicher mit so Sportzitat, also übrigens das erste wäre Lewis Hamilton gewesen. Und das zweite, unser Roger Federer. Falls es die Leute, die es nicht erkannt haben. Aber ja, es ist ja jetzt eben wie so Sachen, jetzt bei Michael Schumacher ist ein bisschen ein Spezialfall, weil er ja eigentlich nicht mehr aktiv im sportlichen Geschehen dabei ist. Aber eben zum Beispiel irgendwelche Aussagen oder keine Ahnung, wenn es jetzt gerade heute Abend, wäre jetzt vielleicht das nächste Thema, um einen Eishockey-Final geht, wo man kann Meister werden kann, dass dort irgendwelche Aussagen in Umlauf kommen, wo dann halt das andere Team irgendwie so durcheinander bringt, obwohl das gar nie jemand gesagt hat von dem Team. Irgend so etwas. Mhm. Und keine Ahnung, ja. Ich meine, da kannst du schon ein bisschen Unruhe stiften.
Ja. Also Fazit von uns ist, unterste von der Zeitung so ein KI-Interview rauszugeben. Und Voline ist nicht ganz, nicht wirklich besser. Wir haben es uns nämlich auch überlegt, ob wir mal so ein bisschen scherzhalber mit dem sollen rumspielen.
Ja, aber wir haben nicht über jemanden, der einen schlimmen Unfall hatte und seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit ist. Und wir haben es auch nicht veröffentlicht. Und ich, Bro, was hätte ich sich überlegt, dass das niemand rausgefindet? Also,
nein, sie haben es schon so ganz, ganz klein hergeschrieben.
Aha.
Also, Michael Schumacher packt aus. Und also das Interview. Und dann so in Klammern so ganz klein drunter.
Also einfach so ein fetter KI. Clickbait.
Ja, ja.
Okay.
Ja.
Wow.
Ja, aber warte, wenn wir noch bei Formel 1 sind, machen wir noch den Sprung in die Elektroserie, Formel E. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Klimaaktivisten haben sich an Boden geklebt beim GP in Berlin.
Und da also erstens macht es für mich gar keinen Sinn, dass man das bei einer E, also Formel E macht, weil rein theoretisch sollte das die umweltfreundlichste Art von Formelfahren sein. Jetzt frage ich mich, sind die Autos einfach so viel langsamer, dass sie weniger Angst haben vom Überfahren werden, oder kommen sie bei der Formel 1 gar nicht rein? Also,
nein, also sie haben es ja beim Start gemacht, das heisst, die Autos sind noch nicht losgefahren.
Ja, ja, das ist mir schon klar.
Aber ja, nein, bei der Formel 1 ist ja letztes Jahr auch passiert. In Silverstone haben sich ja auch ein paar auf die Strecke begeben und haben dann auch wollen sich an Boden kleben, aber dort sind die Securities genug schnell gewesen, um sie wieder abtransportieren, bevor die ersten Autos vorbeikommen sind. Aber ja, ich teile da deine Meinung. Also, wieso zur Hölle bei der Formel E?
Ja, ich weiß nicht. Eben, wie du gesagt hast, haben sie es ja bei der Formel 1 schon versucht. Ich weiß nicht, dort hat es vielleicht nicht mal so eine grosse Ausstrahlung gehabt, weil einfach alle Leute, die zuschauen, sowieso primär halt ja, für Verbrennermotoren sind oder Fans von Verbrennermotoren sind. Das heisst, das Publikum dort ist vielleicht wirklich einfach schon zu wenig gut beeinflussbar. Bei der Formel E könnte man argumentieren, dass auch Leute würden schauen oder eher noch interessiert sind an dem, die halt sagen, hey, Formel 1 ist nicht für mich, ist zu viel fossile Brennstoffe, die verbrennt werden. Ich gehe lieber auf die ökologische Seite, aber hey, sonst fällt mir echt kein anderer Grund ein. Ich weiß nicht, oder es hat sich einfach so ergeben, in Berlin, ja, keine
Ahnung. Ja, also weißt du, ich kann ja verstehen, wenn du sagst, okay, es ist eine globale Serie, die müssen Unmengen Material und Leute umschiffen, amix, oder umfliegen, wahrscheinlich, ist auch nicht unbedingt nachhaltig. Ich weiß auch nicht, ob die das irgendwie kompensieren, das ist ja gleich, dadurch verstehe ich es noch, aber wenn du sagst, du demonstrierst bei der Serie, wo quasi Zukunft soll sein, wo mithilft, dass Autos CO2-neutral werden, dann muss ich so sagen, Alter, du hast einfach, glaube nicht ganz verstanden, um was es geht, aber anyway.
Ja. Yeah.
Wollen wir zum nächsten Thema springen?
Ja, machen wir doch. Wir hätten noch ein paar zur Auswahl. Wenn ich aber auf die Zeit schaue und denke, dass wir durchaus dazu etwas zu sagen haben, dann würde ich doch sagen, gehen wir zum Aktuellen, zum ganz Aktuellen, oder?
Ja, beziehungsweise wenn die Folge draus ist, wahrscheinlich eben nicht mehr aktuell.
Stimmt. Es geht um Eishockey. Und zwar ist heute der grosse Tag von Genf oder von Biel, wir wissen es noch nicht. Beide sind sich wahrscheinlich jetzt gerade momentan schon Ah, fuck, es ist schon 5 vor 8. Ja, das Spiel geht in 6 Minuten los, oder?
Ja.
Genau, und wir reden von der Bell, also von der Finalissima, also vom allerletzten Spiel von der Saison 2022-2023 im Schweizer Eishockey. Und zwar ist es der Moment oder der Abend, wo entweder Genf oder Biel Schweizer Meister werden kann im Eishockey. Und wir haben das letztes Jahr dürfen miterleben. Wirst du auch jetzt gerade für Biel oder Genf ein bisschen nervös, wenn du weißt, wie das in dieser Situation ist?
Nein, nervös nicht, aber ich kann mich sehr, sehr, sehr gut reinfühlen in zumindest die Fansicht. Ich weiß nicht, wie es bei der Mannschaft aussieht, aber so das Gefühl vom Spiel 7 im Finale, das ist halt schon etwas ganz Eigens. Also ich meine, letztes Jahr, du hast genau gewusst, du bist am Morgen aufgestanden und das Einzige, was im Kopf hast, ist der hohe Finale. Und du willst einfach, dass dein Team gewinnt und einfach so die Nervosität, die du über den ganzen Tag hast und dann kommst du an das Spiel und dann geht das Spiel noch nicht los und dann bist du am Warten und die Nervosität wird grösser und das Spiel geht dann doch los und ja, ich meine, du bist auch dabei gewesen, du weißt ja, wie es ist. Und
gut, ich bin auch ein bisschen besoffen gewesen, aber...
Ja, wir sind alle ein bisschen besoffen gewesen, aber trotzdem, die Nervosität ist ja nicht weggegangen wegen dem und...
Nein, natürlich nicht.
Und ich glaube, es ist sicher cool für beide. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Genf kann zum ersten Mal Schweizer Meister werden. Und Biel kann zum ersten Mal seit 40 Jahren Schweizer Meister werden. Also durchaus hohe Stakes da.
Und weißt du, lustig finde ich, die Zuger haben immer von einer Durststrecke von irgendwie, was ist es? 23
Jahre, oder?
23 Jahre, doch. Und ja, der Titel muss unbedingt kommen und wir mögen nicht warten und papipapo. Und Biel wartet schon seit 40 Jahren. Also das,
ja, oder Genf hat es noch gar nicht gewonnen, obwohl sie seit 1905 gibt.
Die Frage ist, was ist schlimmer, wenn du seit 40 Jahren nicht mehr geholt hast und schon dreimal geworden bist, oder wenn du noch nie geholt hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, Genf war jetzt mehrmals im Finale gewesen schon. Hat sie halt einfach immer verloren. Das ist natürlich auch nicht geil. Also du kannst auch argumentieren, okay, genug oft nüchtern waren. Biel ist zum ersten Mal seit 40 Jahren im Finale. Also sie haben so ein bisschen quasi wie ihr Debüt im Finale, weil das hat es ja damals noch nicht gegeben, wo sie Meister geworden sind. Dort hat es ja Playoffs noch nicht gegeben.
Ja. Und hast denn du das Gefühl, heute Abend ist wirklich für Biel der einzige Shot you won't miss or you shouldn't miss?
Ja, aber ich glaube für beide Teams. Ich meine, beide Teams sind recht ähnlich aufgestellt, indem sie einfach unglaublich viel relativ erfahrene, ich kann alte sagen, aber erfahrene Spieler haben.
Gut, der eine, der Forster,
der ist 40, wirklich, ja.
Der ist wirklich ein alter Sack, aber halt verdammt gut, immer noch.
Yeah, ja, aber ich glaube, es sind die zwei ältesten Teams in der Liga. Und krass. Oder zwei von den ältesten Teams. Ich glaube, yeah. Freiburg war noch eine Spur älter gewesen. Aber ja, jedenfalls einfach, ja, das Championship-Window geht halt zu und für beide Teams ist es wahrscheinlich... Oder vielleicht sogar die einzige Chance zum Schweizer Meister werden in nächster Zeit. Was man halt einfach muss sagen, Genf hat verdammt gute Ausländer.
Und das sind ja vor allem Finnen, oder?
Ja, der Filppula, Vatanen, Ertikainen, also die sind brutal. Und dann so ein Linus Omark und ein Tömmernes, die beiden Schweden, die brutal sind.
Ja.
Also, ja, ich sehe leichte Vorteile bei Genf. Aber... Es ist,
genau, und das,
es ist ein Spiel 7, also da kann alles passieren.
Da kann alles passieren, aber wie du gesagt hast, ist ein leichter Vorteil auch wegen dem Heimvorteil von Genf.
Was aber wiederum scheinbar eben nicht der Fall ist.
Okay,
da muss ich unsere Lieblingsquelle führen holen, der Klaus Zaug.
Ah,
und er schreibt ja viel Scheiß, aber da hätte er nicht können lügen. In 7 Mal, wo es ein Spiel 7 gegeben hat bis jetzt, im Schweizer Eishockey-Finale, hat viermal das Auswärtsteam gewonnen.
Okay.
Also statistisch gesehen ist es nicht unbedingt ein Vorteil. Aber ja,
also ich persönlich...
Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist.
Nein, ich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt einfach die Medien zitiert, wenn ich gesagt hätte, ich denke, es ist ein Vorteil. Aber für mich persönlich, look, du musst nur... Also wenn man es jetzt ganz einfach mal runterbricht, man muss nur gewinnen. Es ist ein Spiel, wo man muss gewinnen. Das ist doch scheißegal, ob du auswärts spielst oder ob du daheim spielst.
Ja, da würde ich aber Ja, da widerspreche ich.
Ja, aber jetzt musst du nur mal auf die Ebene von der absoluten Einfachheit vom Vakuum. Es gibt nichts anderes. Ist egal. Es ist easy, ist okay. Die Spielart, die Gegner ist der gleich. Aber natürlich, es kommt alles andere dazu, wie das Denken, der Verstand, die Emotionen. Das tue ich jetzt alles mal nicht berücksichtigen. Darum sage ich, wenn du nur das Spiel willst gewinnen und du konzentrierst dich nur kämpfen, gewinnen, Goal, dann habe ich das Gefühl, schaffst du den Heimvorteil oder den Heim-Auswärts-Nachteil wegzukämpfen. Ja.
Okay.
Wäre jetzt, ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin da einfach Mr. Ich vertraue auf Statistik, beziehungsweise ich vertraue auf Studien, die das untersucht haben. Und den Heimvorteil gibt es halt einfach. Das ist halt einfach Fakt. Und ja, wir werden es sehen. Ich hoffe trotzdem, dass Biel gewinnt. Das heisst, wenn die Folge morgen rauskommt, Spielmeister. Aber
hoffe ich natürlich auch. Bei meinem ehemaligen Lieblingsspieler, der hat sich auch noch verletzt, der Damien Brunner.
Ja, seine Verletzung ist wieder aufgerissen. Das heisst, ich glaube, ich schaue schnell, spielt aber ich habe gemeint,
nicht. Aber er spielt ja nicht. Das wäre ja so bitter. Alter, das wäre... Oh mein Gott.
Ja.
Also das wäre ja noch schlimmer als Reto Suri.
Ja, das kann man sagen. Ich schaue gerade schnell die Aufstellung an.
Ja, schau schnell nach. Hei,
und ich glaube, er ist wirklich nicht drin, nein.
Fuck.
Das ist schon bitter, wenn der wichtigste Match von deiner Karriere wegen einer Verletzung verpasst ist. Dafür, eben, es wäre umso schöner, wenn es dann doch holt.
Ja, mega. Jetzt haben wir noch etwas zu den TV-Recht.
Ja.
Wo es immer so Streitigkeiten gibt.
Immer wird nur gestritten.
Und der Grund dafür musst du mir noch schnell sagen, weil mein Link geht gerade nicht auf.
Ja, also es geht grundsätzlich darum, eben, wir haben es letzte Woche schon ein bisschen erläutert, was das Problem ist. Wenn ihr es im Detail wollt wissen, hört die Folge von letzter Woche. SRF hat einfach so TV-Recht ja nicht mehr und hat dann einfach trotzdem Videos gepostet von den Highlights, was sie ja dürfen, aber sie müssen gross kennzeichnen, dass es vom iSports ist, haben sie aber nicht gemacht. Und es gibt ein Hin und Her, ein juristisches, wenn ihr es im Detail wissen wollt, wir können auch das in die Folgebeschreibung packen. Aber ja, MySports, beziehungsweise Sunrise, im Namen von MySports und SRF sind jetzt vor das Bundesverwaltungsgericht gegangen. Und wenn es dort keine Einigung gibt, dann gehen sie bis vor das Bundesgericht. Also man sieht, TV-Recht ums Eishockey sind sehr, sehr beliebt und entsprechend kommt es zu Streitereien.
Voll. Ja, ich glaube, dass wir eigentlich heute schon recht viele Themen besprochen haben. Und ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas, wo dir so richtig auf der Zunge brennt und du unbedingt loswerden
willst? Nein, ich möchte vielleicht noch mit zwei guten Storys aufhören oder mit zwei positiven Storys aufhören. Ja. Sie stehen auch im Runbook und es geht um Fußball. Und zwar, eins ist eine geile Geschichte aus Wales. Und zwar hat Ryan Reynolds zusammen mit einem anderen Hollywood-Star während Corona AFC Wrexham aufgekauft. Das ist ein Verein, der in der fünfthöchsten englischen Liga spielt. Und die haben so eine Amazon Prime-Serie rundherum gebaut. So ähnlich wie Drive to Survive oder wie die Fußballserie, die man sonst kennt, wo man so wie Sunderland, Till I Die und so weiter. Und die haben es jetzt tatsächlich geschafft, nachdem der Club mehrmals kurz vor der Pleite gestanden ist, nachdem der Club mehrmals kurz vor der Auflösung war, aufzusteigen. In die vierthöchste englische Liga und somit im Profifußball. Und das wird dann auch alles Teil von der zweiten Staffel von dieser Doc sein. Und es ist wirklich cool, was sie für ein Projekt dort aufgebaut haben. Sie haben unter anderem den ehemaligen englischen Nationalgoalie, den Ben Foster, noch geholt, Ende Saison. Und jetzt wollen sie scheinbar den Gareth Bale zurückholen. Und ja, wirklich
ganz. Wie läuft es eigentlich bei dem seiner Golfkarriere?
Ich glaube, der war nicht so schlecht bei seinem Profidebüt, aber ich wüsste es nicht mehr im Detail im Fall.
Aber es ist schon mehr. also jetzt zum kurz abschweifen, ist es schon mehr als Usain Bolt, der bei Manchester United hat wollen spielen, oder?
Ich glaube, schon ein bisschen ambitionierter, aber ob es jetzt bis zu einem Masters-Turnier oder so lange, das werden wir noch sehen.
Okay, okay.
Aber ja, das ist
ja, geile Story,
das
ja.
Die eine geile Story. Und die zweite geile Story kommt aus der zweiten Bundesliga. Und zwar hat Fortuna Düsseldorf, wo es 45'000 plätziges Stadion hat.
In der zweiten Bundesliga. Stellt euch das vor, das ist einfach...
Das ist einfach grösser als das grösste Schweizer Stadion, weißt
du? Heftig.
Aber jedenfalls, die haben gesagt, sie werden ab nächstes Jahr für ein Pilotprojekt, das über 5 Jahre wird gehen, mehrmals im Jahr Leute gratis ins Stadion lassen.
Okay, also so eine Art wie ein Gratis-Ticket, das du kannst gewinnen irgendwo im Radio.
Nein, sondern wirklich auf grosser
Ebene. Eine grosse Anzahl.
Also grosse Ebene, also alle Plätze außer Saisonkartenplätze und Gästesektor.
Krass.
Also, und sie haben gesagt, ja, ist... nächstes Jahr fangen sie mit 3 Spielen an.
Und was erhoffen sie sich denn von dem? Mehr Leute, die kommen?
Mhm.
Und sozusagen, du könntest ja argumentieren, dass wenn du die Tickets jetzt sowieso nicht verkaufst, lieber hast du kein Geld und dafür Zuschauer im Stadion als kein Zuschauer und kein Geld, oder? Vielleicht ist es so ein bisschen das.
Ja gut, ich weiss jetzt nicht, was die durchschnittliche Auslastung ist diese Saison, aber... was sie gesagt haben, also ich glaube, das, was du gesagt hast, spielt sicher auch mit, dass wenn die Leute ins Stadion lässt, wenigstens durch den Konsum und so,
ja,
ein bisschen mehr Geld machst. Aber sie haben eigentlich gesagt, sie möchten eine bessere Bindung oder eine nähere Bindung an die Stadt und Umgebung und quasi den Leuten etwas zurückgeben. Und ja,
nice.
Sicher ein cooles Pilotprojekt, ob sich finanziell rendiert, werden wir sehen, aber die Idee an und für sich finde ich super cool.
Ja, ich bin auch gespannt, ob das dann wie so ein 9-Euro-Ticket bei der Deutschen Bahn ist, wo dann wirklich eskaliert. Aber ja, wir werden sicher noch mehr darüber hören. Ich glaube, in der Schweiz wäre es nicht möglich, weil, ja, da ist zu viel...
Weil geht trotzdem niemand schauen.
Es geht trotzdem niemand schauen und es ist zu viel Firma und zu wenig Herz, sage ich jetzt, als böser Fußballkritiker. Ja, und mit deinen guten Worten und guten Geschichten und mit meinem abschliessenden bösen Wort über den Schweizer Fußball würde ich uns schon fast in Feierabend entlassen.
Wir gehen Hockey schauen. Gehst
du jetzt Hockey schauen?
Ich nehme an, du auch, oder?
Ja, also ich bin in Sarne, darum nehmen wir online auf. Ich weiß nicht, kann man es im Free TV schauen?
Ich glaube, 3 plus, ja.
Okay. Schade ist einfach, dass alles, was wir jetzt verzapft haben, nicht mehr gültig ist oder für euch nicht mehr relevant ist. Zumindest die TV-Angaben, aber alles andere kann euch trotzdem noch interessieren. Und in dem Sinn wünsche ich dir einen guten Match, Oski.
Dir auch, André.
Danke, einen schönen Abend. Und euch da außen danke ich ganz herzlich, dass ihr auch bis jetzt, wo es hoffentlich mal nicht ganz eine Stunde dauert, dabei gewesen sind. An dieser Stelle ein grosser Respekt von meiner Seite. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify, wie immer, unsere glänzenden, brutal hellen 5 Sterne, die mich extrem freuen. Und wir geben uns Mühe, jede Woche für euch das Beste aus der Sportwelt, Insights und auch hier und da mal wieder einen Gast zu präsentieren.
Genau, und folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns unter Vollinen-Podcast. Dort liefern wir auch immer wieder mal Content fürs Auge. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche, wenn der André sich zuschaltet aus Zagreb.
Safe.
Sehr gut.
Machen wir.
In dem Sinn, ciao zusammen.
Tschüss.
Voll inne. Der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.